End-to-End-Encryption mit Messaging Layer Encryption.
All right. Thank you very much. It's really a full house today.
Danke, es ist ein volles Haus today.
Danke fürs Kommen. Talk about end-to-end encryption.
Heute reden wir über End-to-End-Entschlüsselung.
My name is Raphael, this is Conrad.
Ich bin Raphael,
das
ist Konrad. Ich bin einer der Co-Autoren des Protokolls. Konrad ist einer der Haupt-Contributor.
About secure protocols.
Er hat auch seinen PhD über sichere Protokolle geschrieben.
With an open source implementation of MLS.
Und hat sich auch an einer Open Source Implementierung von MLS beteiligt.
So we're gonna start with a bit of an overview, like a historical
fangen
overview
mit einem Überblick an über verschiedene Ende-zu-Ende Verschlüsselungsprotokolle.
Why we need MLS now, why this whole thing was even developed.
Und warum wir MLS brauchen und warum das überhaupt entwickelt wurde.
So this is a very coarse timeline.
Das ist eine sehr grobe Zeitstrahl von was passiert ist bis jetzt. Es ist sehr simplifiziert. Ich muss sicherlich nicht PGP dieser Menge von Menschen vorstellen.
I suspect quite a few of you still remember the off-the-record protocol, OTR.
Bestimmt erinnern sich einige von euch auf das Off-the-Record-Protokoll. Das Signal-Protokoll braucht auch keine Introduction anymore. Und jetzt reden wir über MLS. Wir gucken uns jetzt die Sicherheitsgarantien an, wie sie nach und nach zu den Protokollen hinzukamen. Wenn wir uns E-Mail Ende-zu-Ende-Verschlüsselung angucken, hatten wir Confidentiality, was hauptsächlich heißt, Dinge sind verschlüsselt. Man kann sie nicht entschlüsseln, wenn man den Key nicht kennt. Und wir hatten Authenticity. Wir wissen, wer etwas von uns verschlüsselt hat und wir wissen, für wen wir etwas verschlüsseln. Also sehr basic. Eigenschaften von
Encryption.
Das Off-the-Record-Protokoll ging um einiges weiter, mit sehr viel feineren Eigenschaften. Wir gehen nicht ins Detail, das ist nur ein Überblick. Forward Secrecy, man könnte das schon aus TLS-Kontext kennen. Post-Compromise Security, relativ neuer Begriff für etwas, das eigentlich gar nicht neu ist, aber wir haben jetzt eine sehr gute Definition. Deniability wurde auch eingeführt mit Off the Record. Und natürlich, was man heute als das Signal-Protokoll kennt, war früher bekannt als Axolotl oder Double Ratchet. Das nahm alle diese relativ modernen Eigenschaften von OTR und hat sie adaptiert für asynchrone Kommunikation. OTR war ein Session-based Protokoll, wenn sich jetzt an die alten Tage von Skype erinnert. Man hat Sessions mit seinem Gegenüber gehabt und das funktioniert offline natürlich überhaupt nicht. Und das ist natürlich schlecht, wenn der andere nicht online ist. Und wir würden gerne Nachricht senden und wenn der andere online kommt, dann soll die ankommt, aber der Sender ist mittlerweile offline. Das, was das Signal-Protokoll ziemlich gut macht und was jetzt in unseren Smartphones ist. So was fehlt noch, denn wir haben schon eine ganze Menge.
Was fehlt ist mehr Versatility, um zu more use cases in which end-to-end encryption could be used.
Hätten gerne mehr Use Cases, in denen wir end-to-end encryption verwenden können. Zum Beispiel große Gruppenchats. Der momentane Zustand ist, das wirkt super für 1-zu-1 Kommunikation, aber für große Gruppenchats funktioniert das nicht so gut.
they're essentially an abstract construction on top of one-to-one
channels. Das ist im Wesentlichen momentan eine zusätzliche Konstruktion auf 1-zu-1 Schlüsseln, was wir momentan haben.
That was the case for OTR, but not so much for Signal.
Wir hätten gerne eine vollständige Spezifikation. Das war der Zustand für OTR, aber Signal ist nicht so. Es gibt einiges an Dokumentation, aber es ist nicht so leicht, etwas binär kompatibles zu schreiben. Und wir hätten gerne permissive Lizenzen, was auch jeder verwenden kann. Jetzt kommen wir zurück zur Skalierbarkeit. Darüber werden wir heute auch eine ganze Menge reden. Wir haben einen Graph auf der einen Achse, wie grob, wie gut es skaliert, und auf der anderen Seite ist, wie modern die Security ist.
Client fanout like Signal and like derivatives of the Signal protocol like Ohm from Matrix and Proteus from Wire etc. So to some degree iMessage.
Unten rechts irgendwie Signal modern, but it still doesn't scale sehr anymore. Sehr modern, aber so, die skalieren halt absolut nicht so gut.
Make end-to-end encryption compatible for the masses,
um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung also kompatibel like für die Masse zu machen, wie WhatsApp, verschiedene Matrix-Clients und so weiter.
Security is still, you know, a bit better.
Dann machen wir momentan Trade-off. Die Sicherheit ist ein bisschen besser und Holm skaliert auch ein bisschen besser, aber nicht unfassbar gut. Es wäre gut, etwas zu haben, was also gut in Griff von Sicherheit ist, aber auch sehr gut skaliert. Also kamen eine Menge Leute zusammen, die alle dieselben Gedanken darüber haben. Eine Menge Industrieanführer. Menschen aus der Akademie. Diese Menschen haben natürlich eine Menge Erfahrung mitgebracht. Und das ist im Wesentlichen, wie MLS geboren wurde.
Quickly going over functional properties.
Gehen wir kurz über funktionale Eigenschaften. Wir wollen, wie wir schon gesagt haben, dass Dinge asynchron sind. Das ist wichtig, wenn man Smartphones haben möchte, und das möchte man vermutlich. Unterstützung für Gruppen, es ist auch für große Gruppen, das ist gut skaliert. Wir hätten gerne mehrere Geräte Unterstützung, jeder verwendet heutzutage mehrere Geräte, das wäre gut. Wir hätten gerne ein Protokoll, das erweiterbar ist, sodass es zu mehr Use Cases erweiterbar ist. Wir hätten gerne Support für Federation, sodass man dezentrale Infrastruktur machen kann. Wir würden mindestens nicht auf dem Weg steht. Und es muss benutzbar sein. Man hat häufig, dass Dinge toll sind am Paper und sind aber dann dem User nicht ein neues User-Erlebnis ist, wo er andere Dinge machen muss. Das wollen wir auch nicht.
And then we try to go a bit beyond it. So confidentiality and authentication, just like PGP, is the baseline.
Yeah. Forward security, post-compromise security is wichtig. Da werden wir gleich drauf kommen. Es wäre auch gut, etwas zu haben, was sich um Gruppen kümmert, was mit Gruppen funktioniert. Was wir brauchen, ist ein Übereinkommen über den Gruppenstatus, Gruppenzustand, also was auch die Liste der Mitglieder angeht. Jedes Mitglied sollte den gleichen Blick haben auf die Mitgliedsliste wie alle anderen. Das klingt trivial, ist aber nicht immer der Fall. Also auch wenn man Signal anguckt und Matrix und andere. Es gibt keine kryptografische Garantie, dass alle dieselben Leute im Raum sehen. Und noch ein mehres ist, ich sage es informell, weil es nicht so sehr vom Protokoll herkommt. Wenn man von einem Server Messages weiterleitet und der Server ist ehrlich, dann hat man Konsistenz. Das heißt, wenn eine Botschaft weitergeleitet wird, dann sieht die jeder in der gleichen Art und Weise. Warum ist es relevant? Beim Signal-Protokoll oder beim OTR-Protokoll ist es so, dass man im Prinzip in die Gruppe verschiedene Messages senden kann an verschiedene Mitglieder, und der Server kann das nicht mitbekommen, der kriegt das nicht mit. Gut, also die Vorwärtssicherheit und die Rückwärtssicherheit. Wir haben sehr, sehr, sehr lange Sessions, also im Gegensatz zum Beispiel zu TLS, wo die Sessions irgendwie nur Sekunden oder Minuten sind. Aber in diesem Kontext haben wir Sessions von mehreren Jahren, ähnlich wie bei PGP. Wenn man einen PGP-Schlüssel verliert, wenn der offen wird, dann können die Angreifer Jahre alte Messages entschlüsseln. Und wenn das nicht bekannt ist, kann man das auch geheim tun und Jahre alte Botschaften entschlüsseln. Wir müssen das Protokoll also hier fixen, um den Einfluss eines Angriffs auf den Endpoint begrenzt zu halten. Also man muss es so machen, dass selbst wenn es wenn der Endpoint kompromittiert ist, dann dass der Einfluss gering ist. Wir haben also einmal, dass es nicht in die Vergangenheit zurückgeht, und dann gibt es die andere Richtung auch in die Zukunft. Das Gerät sollte sich selbst heilen können. Das ist sehr viel schwieriger zu implementieren, weil man neue Schlüssel generieren muss und die in die Gruppe schicken muss. Also, wenn man MLS als wenn man das als ein Ding bezeichnen wollte, es wäre die Vorwärtssicherheit. Und weil das so wichtig ist, haben wir dazu einen Sticker gemacht. Den könnt ihr vielleicht hier auch finden im Kongress. So, und mit dieser langen Wunschliste, wie kriegen wir jetzt da ein Protokoll her, was das macht? Es startete mit asynchronen Ratschenschlüsseln, um Group-Messaging zu modellieren. Das war die ursprüngliche Idee, und die wurde dann über die Zeit etwas besser gemacht. Es wurde zu IETF gebracht. Das war eine gute Heimat, um das weiter zu verfeinern. Dann haben wir versucht, das zu tun, was TLS 1.3 gemacht hat, das nachgemacht, auch in Bezug auf den Entwicklungsprozess. Also IETF funktioniert mit Drafts, mit Zwischendrafts, die auch dann weitergegeben werden in die Forschung, und man kriegt Feedback dazu. Man sollte dem zuhören. Da haben wir mehrere Iterationen gemacht, und wir haben da wirklich Hand in Hand gearbeitet mit der Forschung. Das war die Einführung für MLS. Jetzt gebe ich weiter an den Konrad, und Konrad wird etwas über die Details sprechen. Ja, okay. Also ich möchte darüber sprechen, wie MLS diese Skalierbarkeit hinkriegt. Aber bevor ich damit starte, rede ich darüber, wie MLS sich einfügt in die Architektur und Ökosystem. Und wir starten mit einem Protokoll, was ihr wahrscheinlich kennt, das ist TLS. Und TLS passt ganz gut zwischen den Transport-Layer, also TCP und UDP, und auf der einen Seite, und den Application-Layer auf der anderen Seite, Anwendungs-Layer auf der anderen Seite, wo man HTTP und ähnliche Protokolle hat. Und dazwischen hat man TLS, um das zu verschlüsseln, und man kann den Verkehr dann authentisieren mit X509. MLS ist sehr ähnlich, es geht an derselben Stelle in den Stack, und diesmal zwischen die Transport Encryption, und da kann man dann weitere Layer drüber haben, also zum Beispiel HTTP. Und MLS authentisiert man mit Zertifikaten, die von einem Authentisierungsserver kommen. Und oberhalb von MLS ist dann der Application Layer. Im Gegensatz zu TLS verschlüsselt MLS und schützt MLS die Botschaften end-to-end. Was die Architektur angeht, braucht MLS zwei weitere Services, zwei weitere Dienste, den Authentisierungsdienst und den Auslieferungsdienst. Der Authentisierungsdienst authentisiert die Zertifikate, die verwendet werden, um Botschaften zu unterschreiben, Nachrichten zu unterschreiben. Und wenn man an Dienst denkt, dann kann das ein Server sein auf dem Netzwerk, aber in diesem Fall ist es mehr so ein abstraktes Ding. Es könnte auch auf dem Client laufen. Also zum Beispiel, was den Authentisierungsserver angeht oder Authentisierungsdienst angeht, das könnte wie bei Signal sein, wo man öffentliche Schlüssel hat und die kriegt man durch das Scannen von QR-Codes auf dem Mobilphone. Es könnte aber auch ein Infrastrukturding sein, wo man X509 Zertifikate hat und öffentliche Schlüsselinfrastruktur und so weiter und so fort. Es geht beides. Und auf der anderen Seite gibt es dann den eigentlichen Lieferdienst, der kümmert sich darum, dass also alle MLS-Clients dieselben Nachrichten erhalten. Das könnte wieder auf der Client-Seite Implementierung sein, als verteilter Algorithmus. Und es könnte auch sein, dass ein Server sein, der irgendwo in der Mitte sitzt und die Nachrichten alle entgegennimmt in der Richtung, wie sie reingehen.
Okay, dann schauen wir uns an, wie MLS genau skaliert. Wir fangen an mit einer Basis, wo wir noch gar nicht ans MLS anschauen. Wir schauen uns ein naives Protokoll an. Das ist eine einfache Version, wo jeder 1:1 mit anderen Leuten redet. Also wenn jetzt hier zum Beispiel Alice hat den Key verloren, der Key wurde compromised und muss jetzt dann ein Update vom Schlüssel machen. Was sie machen muss, sie muss dieses Update an alle anderen Gruppenmitglieder senden, also Bob, Charlie und Dave. Und weil das 1:1 Kanäle sind, muss sie die Updates einmal senden, ein minus einmal, wenn n die Anzahl Mitglieder der Gruppe ist. Das nutzt also plus minus einmal ein Update. Das MLS hat ebenfalls die Mitglieder ganz zu unten, aber es hat auch eine Supportstruktur mit mehreren Public Keys dazwischen, die in Form eines binären Baums aufgebaut sind. Da haben wir zusätzlich zu den Public Keys den eigenen der Mitglieder, haben wir weitere Public Keys. Also wenn Alice, oder ich kläre es nochmal anders, etwas eine wichtige Eigenschaft des Baums ist, jedes Blatt weiß alle Public Keys von sich selbst bis zur Wurzel des Baums. Also wenn Alice ihre Schlüssel updaten will, muss sie das nicht allen senden, sondern kann das verschlüsseln an, wie es hier in der Folie sieht. In diesem Fall sendet sie es zum Beispiel an Bob direkt, aber für Charlie und Dave muss sie das halt nur an die Wurzel von Charlie und Dave schicken. Und ich kann euch das vorstellen, wenn der Baum jetzt viel größer ist, dann spart ihr euch da extrem viele Updates ein.
Okay, so in with that in mind, let's look at a bit.
Lasst uns das im Hinterkopf behalten und wir machen jetzt mal ein größeres Beispiel. Das soll euch einfach zeigen, wie sowas aussehen kann. Mit 1:1, mit dem naiven Ansatz hätten wir einen linearen linearen Wachstum. Also wenn ihr zum Beispiel dann 100.000 Mitglieder habt, dann hättet ihr halt bei jedem Update irgendwie 100.000 Updates. Wenn ihr aber so etwas wie MLS nutzt, dann habt ihr diese schöne Binärbaumstruktur, dann skaliert das nur logarithmisch und ihr braucht nur 17 Operationen. Das ist jetzt natürlich sehr übertrieben, aber so schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Deswegen sagen wir, wir möchten eine post-quantum-sichere Suite erstellen, also eine Verschlüsselungssuite erstellen. Sagen wir, haben 1000 Leute in der Group und wir möchten den Kyber 768-Algorithmus benutzen mit einem Kilobyte Key. Und also der Schlüsseltext ist ungefähr ein Kilobyte groß. So. Die Gruppe ist ein Kilobyte groß und ungefähr ein Kilobyte müssen wir die Leute senden für die Updates. Wenn wir das linear machen würden, dann hätten wir einen Megabyte Upload für jeden, der was senden will. Aber wenn man das auch herunterladen muss, dann würdet ihr mit einem Gigabyte Download halt landen. Und wenn jemand jetzt immer wieder seine Schlüssel updaten muss, und ich stelle euch vor, ihr müsstet jede Woche ein Gigabyte herunterladen, dann macht das keinen Spaß, vor allem nicht auf einem Smartphone. Bei MLS im Gegensatz dazu es ist immer noch relativ teuer, es sind immer noch 10 Kilobyte Upload, aber es sind nur 10 Megabyte zum Herunterladen für jedes Mitglied der Gruppe, wenn jeder ein Update machen würde. Ja, es ist natürlich noch nicht großartig, aber viel weniger als ein Gigabyte. Gehen wir mal zurück zu MLS und dem Baum. MLS unterstützt viele Operationen und wir nutzen natürlich ein paar Basisoperationen. Wir müssen die Gruppe bearbeiten können, Administratoren, Mitglieder hinzufügen, entfernen und dann natürlich, ja, dazu braucht es Application Messages, also Anwendungsmitteilungen. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie verschlüsselte Nachrichten, die mit dem Key von oben, von weit oben im Baum, den halt jeder kennt. Also sagen wir zum Beispiel, Alice entfernt Charlie. Was dann passiert, ist Folgendes. Die Knoten im Baum, von denen Charlie, die den Schlüsselmaterial von Charlie wissen, die müssen irgendwie abgedatet werden. Sonst wäre das danach nicht mehr Post-Compromise sicher. Ihr müsst also Charlie richtig entfernen. Wenn wir diese Knoten jetzt ausblenden, dann heißt das, die haben jetzt auch keine Public Keys mehr und das ist dann jetzt nicht mehr so effizient. Das schauen wir uns nicht so im Detail an, wie man die Updates dann verschlüsseln muss, aber stellt euch das vor, wie es gibt halt, je weniger so Zwischenknoten ihr habt, desto weniger effizient wird das. Aber zum Glück werden sich diese Knoten dann wieder füllen irgendwann. Sobald zum Beispiel Dave sein Schlüsselmaterial aktualisieren muss, dann wird das, oder wenn jemand neu in die Gruppe hinzukommt, dann auch dann wird der Baum wieder aufgefüllt und ein neues Mitglied würde dann in das erste freie Blatt eingefügt oder der Baum würde entsprechend nach rechts weiter erweitert. Natürlich ist dann da relativ viel von dem Baum leer, ganz am Anfang, aber je mehr Leute hinzukommen, desto mehr wird er dann aufgefüllt.
Dankeschön. Jetzt, wo ihr alles über MLS wisst, ich habe schon Implementierung erwähnt am Anfang. Und das ist wichtig, wenn man möchte, dass Leute das auch verwenden. Momentan haben wir Implementierung in Rust und C++, die beide RFC-kompatibel sind. Wir sind mit einer in Verbindung, die OpenMLS heißt. Das ist implementiert in Rust. Das ist und lizenziert unter MIT-License. Es hat sehr früh angefangen, neben der Entwicklung des Protokolls. Es ist ein Community-Projekt.
To as many projects as possible, and we've received quite a bit of
code
contributions already,
and it's schon eine Menge Code contributions. In different applications. Und es wurde auch getestet in verschiedenen Applikationen.
At the same time, there is more.
Zur selben Zeit ist das noch mehr. In Arbeit sind eine Java, eine Go, eine in Ruby, eine in FStar, falls jemand sich damit auskennt. Wir denken, demnächst wird es mehrere Implementierungen geben, von denen die man sich aussuchen kann, welche man verwendet. Was noch?
DRC is there.
RC ist da. Die IETF arbeitet momentan an Erweiterung des Protokolls. Wir haben schon über Post-Quantum-Resistenz geredet. Das war einer der ersten Extensions, die hinzugefügt wurden. Wir überlegen es auch mehr, besser, effizienterer Support für mehrere Geräte. Da gibt es noch eine Menge zu optimieren. Und wir gucken uns auch andere Sicherheitsgarantien an, die nicht unbedingt so wichtig sind, aber für spezifische Applikationen, zum Beispiel Deniability, gucken wir uns gerade an. Also es gibt noch mehr Arbeit über diese Baseline hinaus, die wir jetzt haben. Es gibt eine neue ETF-Gruppe, die entstanden ist, die MIMI heißt. Es gibt einen neuen EU-Act, Nullarbeit, Messenger anhält, besser miteinander zusammenzuarbeiten. Und MLS ist da einer der Building Blocks, spezifisch für die Verschlüsselung von denen. Wir arbeiten, damit meine ich uns beide, wir Privatheit erhaltende Architektur bauen können, in Ordnung, wo man große Gruppen hat. Es wäre gut, wenn wir das einbetten könnten in eine Architektur, die ein sinnvolles Maß an Metadatenschutz bietet. Das ist Future wird zukünftig und nicht Teil dieses Talks, aber das kommt demnächst. Wo kann man MLS eigentlich sehen oder erleben? WebEx ist eine der ersten Implementierungen, die das tatsächlich in der verwendet haben. Also wenn ihr WebEx verwendet, da gibt es dann Optionen, um end-to-end Verschlüsselung anzuwenden. Das verwendet MLS. Und auch kurz nachdem der Standard publiziert wurde, hat Google angesagt, dass Google das auch zügig verwenden möchte für seine für seinen Messenger.
Successor of SMS and MMS, for those who have never heard the term.
Etwas, das für diesen Messenger, der MMS und SMS ablösen soll.
Other large messengers are testing it currently.
Andere große Messenger sind gerade in der Testphase
and move slowly.
Und sind da relativ geheimhaltend drüber und bewegen sich ein bisschen langsam, aber da passiert auch gerade was. Das ist das Ende des Talks. Wir nehmen gleich noch Fragen. Wenn ihr uns kontakten wollt, da hier sind E-Mail-Adressen. Ihr könnt auch Julian kontaktieren. Seine Deck-Phone-Number ist gerade auf der Slide.
Yes, don't forget about the stickers. Ja, vergesst nicht die Stickers, das ist wichtig. Vielen Dank für die Präsentation. Es gibt noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu beantworten. Stellt euch bitte an den Mikrofonen an. Das Internet kann leider nicht hier sein. Wir starten mit dem Signal Angel. Hat Matrix oder XMPP schon dieses Verfahren implementiert? Matrix schaut sich das an. Sie haben wohl sogar eine spezielle Website dafür, die heißt rvmlsyet.com, und da wird man dann Updates finden. Was XMPP angeht, da gab es Vorträge, aber es aber man weiß nicht, wie weit es ist. Mikrofon 1. Ja, vielen Dank für den Vortrag. In einem der Slides sagten Sie, ja, ihr habt euch von TLS was abgeschaut. Es würde mich interessieren, was bedeutet das eigentlich und wie konntet ihr die Probleme mit der Flexibilität umgehen? Okay, ja, also das ist so. Das Erste, was uns bei TLS inspiriert hat, war das Protokoll, also dass man das bei IETF standardisiert hat. Und da auch einige Leute, die bei TLS mitgemacht haben, haben bei MLS mitgemacht. TLS war auch eine Erfolgsstory, einfach in der Art und Weise, wie Industrie und Universitäten miteinander kollaboriert haben. Und das hat natürlich dem Protokolldesign geholfen und der Sicherheit auch. Das war eine Quelle der Inspiration. Und auf der technischen Ebene verwendet MLS die Serialisierung. Und die Zertifikate können X509 verwenden. Man könnte möglicherweise sogar TLS mit MLS emulieren. Aber ich glaube, das ist ungefähr so weit, wie die Gemeinsamkeiten gehen. Wir hatten zum Glück keine Rückwärtskompatibilitäten zu schließen oder zu behalten. Ja, genau, also TLS 1.3. Das ist wichtig, ne? Es geht nicht um die älteren Versionen von TLS. Dankeschön.
Gibt es eine andere Frage aus dem Internet? Ja, ist es nicht ein Problem, wenn man ob der Wire Messenger das Ganze richtig implementiert? Also habe ich die Frage richtig verstanden? Das ist noch nicht. Also historisch habe ich dort gearbeitet und mein Approach war sehr ähnlich wie das Signalprotokoll.
Okay.
Mikrofon 2 bitte. Vielen Dank für den Vortrag. Du hast über die Key-Updates gesprochen. Wie würde Alice sich selber nachdem der Schlüssel geleakt wurde, neu authentifizieren? Das ist eine gute Frage. MLS überlässt da viel der Applikation auf dem Applikationslayer. Auf einer Seite ist es natürlich modularer, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten kann. Das kommt halt auf die Applikation drauf an. Man kann das machen, ähnlich wie das MLS rotieren würde, kann man diese MLS-Keys neu schicken und auf eine selbe Art könnte man halt eben auch den Authentication-Schlüssel updaten. Das, ja, es ist ein bisschen unabhängig von MLS. Und mit dem MLS, im MLS drin sind natürlich Signaturen und das Management dieser Signaturen ist nicht im Scope von MLS. das Internet, fragt, ob es Implementationen gibt in Python oder anderen Sprachen und oder ob ihr Leute ermuntern würdet, sowas zu implementieren. Wir können eine Implementation in Python. Natürlich sollten Leute Dinge implementieren. Es ist immer gut, wenn man mehr und verschiedene Implementationen hat. Aber es ist natürlich auch immer besser, noch besser, wenn man ein bisschen ausgereifte Implementationen hat, vor allem bei so sicherheitsrelevanten Dingen. Und ja, dass man da ein paar Tests gemacht hat, bevor man das einfach mal online stellt oder irgendwo produktiv einsetzt. Aber ich bin jetzt da nicht so genau drin, was es alles gibt, was bereits so ist. Aber wenn jemand einmal es in Python implementieren will oder das gemacht hat, wir haben einen Interoperabilitätsdialog, sendet eine E-Mail an die Mailinglist. Viele Leute koordinieren sich da gerade, wie man Testvektoren austauschen kann. Und ja, sie sprechen sich da halt ab, was die Interoperabilität betrifft. Also wenn ihr mithelfen helft, meldet euch an der Mailingliste. Nächste Frage. In der Folie von Slyalt MLS hast du gezeigt, was auf den untersten gemeinsamen Knoten geschickt wird. Warum schickt man denn das PCS-API nicht an die Wurzel des Baums? Das ist eine gute Frage. Das Angriffsmodell für Post-Compromise-Sicherheit nimmt an, dass der Angreifer, also das nehmen wir an, Alice wurde compromised, dann wurde auch alles bis hoch zur Wurzel geleakt. Das heißt, Alice muss das halt bis zu einem Ort entschlüsseln, den sie gar nie kannte. Das heißt, darum kann es die Wurzel nicht inkludieren. Es würde das Leben viel einfacher machen, aber es funktioniert leider nicht.
Ja, vielen Dank für die großartige Arbeit. Frage über PCS. Ihr habt davon gesprochen, was passiert, wenn der Schlüssel kompromittiert ist. Und also wird das nur dann gemacht, wenn man weiß, dass der Schlüssel kompromittiert ist, oder wird das regelmäßig gemacht? Und wie oft wird das gemacht? Ist das ein Implementierungsdetail oder ist das festgelegt? Also wie oft passiert das eigentlich? Wie groß sind die Phasen der Zukunftssicherheit? Die Antwort, also die Annahme ist, dass man nicht immer eine Kompromittierung erkennen kann. Also man sollte es automatisch tun. Und das muss die Applikation regeln. Das Protokoll unterstützt es halt einfach. Die Applikation sollte eine Policy definieren, wie oft das gemacht wird. Und das hängt dann davon ab, welchen Einschränkungen der Client unterliegt, zum Beispiel wie viel Bandbreite das benötigt und so weiter. Das kann man fein abstimmen, bis es halt irgendwie passt. Aus einer Sicherheitsperspektive ist es natürlich immer besser, je öfter man es macht. Gibt es da irgendwie Best Practices, wie oft man das machen sollte? Es ist einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat. Wäre typisch? Ja, es gibt noch ein anderes Protokoll, das heißt Architecture Document. Das ist noch in der Working Group drin. Und da stehen einige Richtlinien drin dazu. Es ist aber sehr schwer, da wirklich gute Richtlinien zu geben, weil es kommt einfach darauf an, was man erreichen möchte. Manchmal ist es gut, das jede Stunde zu tun. Bei anderen mag jede Woche einmal reichen. Das kann man nicht so generell sagen. Und außerdem, man kann es skalieren, wie man das will. Wenn man eine sehr große Gruppe hat, wo es einfach teuer ist, das abzudaten, dann kann es sowieso sein, dass der Inhalt irgendwo sonst liegt. Da macht man das vielleicht nicht so oft. Und in kleinen Gruppen, wo vielleicht die Geheimhaltungsstufe höher ist, da macht man es dann öfter. Das hängt wirklich von euch ab. Aus dem Internet kommt noch eine weitere Frage. Ist MLS kollisionsresistent, wenn mehrere Key-Updates gleichzeitig gemacht werden? Ja, die Antwort, das ist eine sehr gute Frage jedenfalls. Also diese Add, Remove und andere Kontrollbotschaften, die müssen in einer bestimmten Reihenfolge passieren und das ist immer die gleiche Reihenfolge für alle in der MLS-Gruppe. Der Delivery Service muss diese Reihenfolge herstellen und einhalten. Und das muss er entweder in Echtzeit tun und wenn zwei Mitglieder ein Update machen, dann gibt es halt einen Gewinner, einen Verlierer. Oder wenn es keinen Delivery Service gibt, dann und der das in Echtzeit machen kann, dann muss man das mit irgendeiner Art von Logik tun, die dann diese Reihenfolge herstellt. Und dann muss man natürlich immer noch einige Botschaften verwerfen. Das ist halt eines der harten Probleme von verteilten Systemen, welches MLS dann nicht löst. Gut, die letzte Frage bitte ganz kurz und knapp. Hallo. Habt ihr noch irgendwelche Einsichten in die Nachrichten oder Push-Messages, die angeblich zu irgendwelchen Intelligence Agencies gingen? Ja, das da waren wir nicht wirklich involviert drin, aber vielleicht können wir da woanders drüber reden, nicht hier auf der Bühne. Vielen Dank, dass du das erwähnt hast. So, das war der Vortrag über MLS. Aus der Übersetzerkabine verabschieden sich Nerv.